Gott liebt sie, er ist stolz auf sie. Er sieht sie und wir sehen sie auch. Wir freuen uns, dass sie hier sind. Das ist ein guter Ausgangspunkt für die heutige Predigt. Heute möchte ich etwas sagen, von dem ich weiß, dass Sie es bereits glauben. Aber jeder braucht diese Erinnerung, auch ich. Menschen sind wertvoll. Die Seele ist ein sehr zerbrechliches Ding. Die Menschen sind noch viel zerbrechlicher, vor allem die, die nach außen hin hart wirken. Viele Menschen, die richtig hart wirken, die eine harte Schale haben, sind so, weil sie in ihrer Kindheit oft gelitten haben. Sie mussten lernen, sich zu wehren und niemanden an sich heranzulassen. Man vergisst leicht, dass der miese, petrige Nachbar, der gemein zu allen ist, oder die Person auf der Arbeit, die unhöflich zu allen ist, oder Menschen, die schlecht kommunizieren oder verletzend oder anderen schadend sind, auch einmal ein kleines Kind waren. Man vergisst leicht die Geschichten, die jeder einzelne Mensch hat. Wir alle werden unschuldig und rein geboren und sind bereit, es mit der Welt aufzunehmen. Und dann leiden wir alle. Sogar Jeff Bezos, sogar diejenigen, die scheinbar alles haben, machen im Leben harte Dinge durch und leiden. Manche Menschen haben mehr gelitten als andere, das ist wahr. Aber Menschen sind sehr kostbar für Gott. Und wissen Sie was? Sie sind auch für Sie wertvoll, oder? Genauso hat Gott uns geliebt und liebt uns, auch wenn wir am Tiefpunkt sind, auch wenn wir Fehler gemacht haben. Eines der besten Leben, das wir führen können, ist eines, in dem wir lernen, Menschen zu vergeben, das Leben locker zu nehmen und unseren Nächsten zu lieben. Das ist in der Tat das erfüllteste, reichste und beste Leben, das wir führen können. Und deshalb lehrt uns Jesus, genau so zu leben. Es gibt sogar Menschen in unserem Leben, die wir zu schätzen wissen und die wir lieben, aber irgendetwas passiert im Leben, in den Anstandsregeln und in den religiösen Pflichten. Oder manchmal ist man einfach gehetzt, man hat viel zu tun, der Job nimmt einen sehr in Anspruch oder was auch immer es ist. Man vergisst, dass Kinder nicht ewig Kinder bleiben werden. Bald schon werden sie Teenager sein und ich habe gehört, dass das eine harte Zeit ist. Ich weiß es nicht, ich habe noch keinen Teenager. Meine Tochter ist 12, sie denkt, sie sei ein Teenager. Ich habe noch etwa ein Jahr, bis ich da voll drin bin. Teenager sind nicht für immer Teenager. Sie werden ihre Kinder nicht ewig so haben, wie sie sind. Sie werden ihre Eltern nicht für immer haben. Sie werden ihre Geschwister nicht für immer haben. Sie werden ihren Ehepartner nicht für immer haben. Diese Momente, die wir haben, auch wenn die Menschen, die wir lieben und mit denen wir zusammenleben, manchmal nervig sein können, wenn wir uns über Dinge streiten, wie zum Beispiel darüber, was wir gucken, oder dass der Müll nicht rausgebracht wurde oder die Klobrille oben gelassen wurde, oder was auch immer uns an den Menschen stört, mit denen wir zusammenleben. Die Wahrheit ist doch, dass wir sie vermissen werden, wenn sie weg sind. Wertschätzen Sie die Menschen, mit denen Sie zusammenleben. Das geht am besten, indem Sie das Leben langsam angehen und sich daran erinnern, dass Menschen, die Sie manchmal nerven oder die Sie oft stören, verletzte Menschen sind, die von irgendwo im Leben eine traurige Geschichte haben und ein wenig Vergebung und Gnade verdienen. Menschen zu vergeben ist die beste Art, das Leben zu führen. Das bringt uns zu unserem heutigen Gleichnis. Heute sprechen wir über eines der meistgepredigten Gleichnisse überhaupt. Ich versuche, der Perikopenordnung zu folgen, sodass ich meine Bibeltexte nicht selbst auswähle. Ich lasse die Perikopenordnung für mich auswählen und halte mich dann daran. Heute nehmen wir uns den barmherzigen Samariter vor. Wenn Sie mit Kirche aufgewachsen sind, haben Sie diesen Text schon 1 Million Mal gehört. Doch ich glaube, die wahre Botschaft des barmherzigen Samariters ist verloren gegangen. Beim barmherzigen Samariter geht es nicht so sehr darum, jemandem am Straßenrand zu helfen, auch wenn es davon handelt. Es geht darum, Menschen zu lieben, bei denen sich einem der Magen umdreht. Es geht darum, die Menschen zu lieben, die in ihrer Nähe leben und die sie stören. Es geht darum, nervige Menschen zu lieben. Es geht darum, mit extra Gnade zu leben. Wir nennen das in der Kirche extra Gnade erforderlich. Das sind die EGEs. Es geht darum zu verstehen, dass als ich Barmherzigkeit brauchte, jemand da draußen sie mir geschenkt hat. Dass Gott sie mir gezeigt hat und mir vergeben hat, als ich ein Sünder war. Dass auch ich Menschen lieben kann, die nicht vollkommen sind. Das ist in der Tat eine gute Art, das Leben zu leben. Bevor wir dazu kommen, noch ein Wort zu Gleichnissen. Ein Gleichnis ist eine Kurzgeschichte, wie ein Märchen oder eine Sage. Es ist etwas, das wahrscheinlich nicht passiert ist, sondern nur erfunden wurde. Es ist eine erfundene Geschichte, um etwas Wahres zu erzählen. Eine Geschichte, der man im Allgemeinen viele Wahrheiten entnehmen kann, die aber das Wort Gottes unterstreicht. Die Rabbiner und Jesus verwendeten gerne Gleichnisse, um Wahrheiten zu lehren. Damals war die Vorstellung, dass das Gleichnis der Bibel Griffe verleiht, so wie man Griffe an einen Korb macht. Ohne Griffe kann man einen Korb immer noch packen und ihn so halten, aber er ist schwer zu halten. Aber wenn man Griffe dran macht, ist es leicht, ihn hochzuheben. Gleichnisse helfen einem also wirklich zu verstehen. Die Rabbiner liebten es zu sagen, wenn man ein Gleichnis verstanden hat, hat man es gehört und gehört. Man hat es gesehen und gesehen. In der rabbinischen Kultur gibt es also zwei Arten, etwas zu sehen und zwei Arten, etwas zu hören. Nehmen wir zum Beispiel dieses Gleichnis. Das erste Gleichnis in der Bibel im Alten Testament ist ein Gleichnis, das der Prophet Nathan, König David, erzählt. Vielleicht kennen Sie diese Geschichte. König David war ein beeindruckender Mensch und vor einigen Monaten habe ich über seinen Lebensweg gepredigt. Er hatte einen kometenhaften Aufstieg und war ein erstaunlicher Mann Gottes und ein guter, moralischer Mensch. Dann gegen Ende seines Lebens wurde alles in seinem Leben selbstsüchtig und sündig. Der Höhepunkt war, als er Uriah, den Hethiter, ermordete. Die Geschichte geht wie folgt. David war in seinem Tempel. Der Berg Zion, wo die alte Stadt Jerusalem war, war wie ein Hügel, der wie eine Armlehne auf einem Sofa aussah. Der Tempel und der Palast waren oben, sodass man, wenn man oben war, nach unten schauen und alles überblicken konnte. In der Bibel steht, dass David unerlaubterweise zu Hause blieb, als die Könige in jener Zeit in den Krieg zogen. Was bedeutet das für Sie, wenn ich das sage? Die Könige ziehen in den Krieg, aber David bleibt zu Hause. David wird faul. Niemand will ja in den Krieg ziehen. Das überlässt er seinen Soldaten und Generälen und er bleibt zu Hause und sieht sich den Super Bowl an. Er bleibt zu Hause, spielt Call of Duty, macht sich Popcorn, kippt sich ein paar Biere hinter die Binde, hängt auf dem Sofa rum und ist faul, oder? Das ist David. Es zeigt, dass er in eine Art beschämende Lüsternheit verfällt. Während er sich dort eines Nachts den Bauch kratzt und gähnt, geht er auf seine Veranda hinaus und sieht, wie die Bibel sagt, Bathseba, eine schöne Frau, die badet. Wahrscheinlich wusch sie sich gerade die Füße und Hände, bevor sie ins Wasser stieg. Sie war nicht nackt. Aber er sah sie und fand sie wunderschön. Also schickte er einen seiner Männer, um sie in den Palast einzuladen. Sie kam und wir haben keine Details, aber es heißt nur, dass er mit ihr schlief. Sie war die Frau von Uriah und das war eine böse Sache. Er schläft mit dieser Frau und sie geht zurück in ihr Haus. Ein paar Wochen vergehen und es kommt eine Nachricht von ihr. Mein Herr, ich bin schwanger. Sie ist also schwanger. Und ihr Mann ist immer noch im Krieg. Was also soll sie tun? David lässt Uriah, ihren Mann, zurückkommen und schmeißt ein kleines Fest für ihn im Palast, um ihm dafür zu danken, dass er gedient hat. Danke für deinen Dienst, du bist ein wahrer Patriot. Wir sind so dankbar, dass du da draußen für Juda kämpfst und so weiter. Dann sagt David, um mich bei dir zu bedanken, lasse ich dich nach Hause gehen und ein paar Tage bei deiner Frau sein. Er hofft, dass er es damit vertuschen kann. Uriah sagt Danke. Dann erfährt David, dass der Soldat, anstatt nach Hause zu seiner Frau zu gehen, auf einer Matte auf der Straße liegt. Also lässt er ausrichten, warum liegst du auf einer Matte auf der Straße? Uriah, der voller Ehre ist, sagt zum König, alle meine Waffenbrüder müssen auf dem Feld schlafen und sind in Gefahr. Wie könnte ich da nach Hause zu meiner Frau gehen, mit ihr essen und bei ihr liegen, wenn sie alle draußen in der Kälte schlafen müssen? Und David sagt, oh weh, was soll ich jetzt tun? Wieder wird er beschämt, weil König David nicht bei seinen Männern ist. Seine letzte Lösung, um seine Spuren zu verwischen, ist diese. Er schickt Uriah zurück und befiehlt dem General, im Grunde ihn zu ermorden, indem er die Stadt erstürmt, sich dann zurückzieht und Uriah allein und ohne Wachen zurücklässt. Uriah stirbt und König David nimmt Bathseba, dessen Frau, zu seiner eigenen Frau. Das ist unglaublich. Schrecklich, oder? Es ist ein Mord und kompletter Betrug. Gott schickt den Propheten Nathan, um David zu richten. Und Nathan erzählt dazu das erste Gleichnis der Bibel. Er sagt: Mein Herr, ich muss dir etwas erzählen. Es war einmal ein reicher Mann, der hatte alle seine Rinder und Schafe auf einem Feld. Ein reicher Mann mit viel Land und Besitz. Er hatte einen Nachbarn, einen armen Mann, der nur ein einziges Schaf besaß, das er schon als Lamm aufgezogen hatte. Es war wie ein Haustier, ein Mitglied der Familie. Alle liebten das kleine Lamm. Als der reiche Mann Besuch bekam, nahm er, anstatt eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu nehmen, das kleine Lamm von seinem armen Nachbarn, schlachtete es und setzte es den Besuchern vor. Natürlich steht König David auf und sagt als Richter der Nationen voller Zorn, dass dieser Mann verhaftet und hingerichtet werden soll. Wir halten kurz an. David hörte, aber er hörte nicht zu. David hat gesehen, aber er hat nicht hingesehen. Er verstand, was gerecht und richtig war, aber er verstand noch nicht, worauf Nathan hinaus wollte. Dann sieht Nathan ihn an und sagt: Du bist dieser Mann. An diesem Punkt sah David. Und er sah hin. Er hörte. Und er hörte zu. Daher kommt dieser Satz, wenn die Rabbiner sagen: Du hast gesehen und du hast gesehen und du hast gehört und du hast gehört. Oder wenn wir in der Bibel an Stellen wie Jesaja lesen oder wenn Jesus sagt: Ich werde so reden, dass sie hören, aber nicht hören oder dass sie sehen, aber blind sind oder dass sie nicht sehen. Sie werden die Botschaft hören und sie werden sie verstehen, aber sie werden sie nicht auf sich selbst beziehen. Sie werden sie verstehen und sie allen anderen aufzwingen wollen, aber nicht sich selbst. Das ist die Gefahr bei jeder Predigt, die ich halte. Wenn der Heilige Geist durch die Schrift versucht, ihnen etwas zu sagen, hören sie diese Botschaft, die für sie bestimmt ist, und sie sagen: Mensch, John muss diese Predigt hören. Oder: Wow, ich schicke das sofort meiner Schwester. Sie hören sie, aber es ist für jemand anderen. Für eine andere politische Partei oder eine andere religiöse Gruppe oder für ihren Nachbarn oder jemanden, mit dem sie zusammenarbeiten. Obwohl Gott auch für diese alle ein Wort hat, sollten wir, wenn er durch sein Wort zu uns spricht, als erstes in den Spiegel schauen und sagen: Herr, was kann ich daraus lernen? Genau das sollte das Gleichnis bewirken. Wenn sie ein Jünger wären und verstanden hätten und es auf sich selbst bezogen hätten, das ist für mich, dann würde Jesus oder der Rabbi zu ihnen sagen: Du hast gesehen und du hast gesehen. Du hast gehört und du hast gehört. Selig seid ihr, denn dies wurde euch nicht von Menschen, sondern vom Heiligen Geist offenbart. Das bringt uns zum barmherzigen Samariter. Der Zweck dieses Gleichnisses ist nicht wirklich, uns zu lehren, Menschen am Straßenrand zu helfen, obwohl wir das tun sollten. Es geht nicht darum, leidenden Menschen zu helfen, obwohl die Bibel uns dazu auffordert. Es geht vielmehr darum, seine Feinde zu lieben oder Menschen zu lieben, bei denen sich einem der Magen umdreht. Es ist die Antwort auf eine Frage. Es ist die Antwort auf die Frage an Jesus, wer mein Nächster ist. Dort fangen wir also an. In Lukas Kapitel 10, Vers 25 heißt es: Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Das klingt negativ, aber eigentlich ist das eine Ehre. Der Schriftgelehrte war so etwas wie ein Uniprofessor und er macht das, um zu zeigen, dass er mehr von Jesus lernen möchte. Das ist also eine Ehre, das ist nicht negativ. Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus, der ein guter Rabbi und Jude ist, antwortet auf eine Frage mit einer Gegenfrage: Was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Mann antwortet, und das ist wichtig, denn das zeigt, dass dieser Mann in gewisser Weise ein Schüler von Jesus ist. Er antwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand, und auch deinen Nächsten sollst du so lieben wie dich selbst. Wir halten hier eine Minute an. Diese Version des 5. Buch Mose ist die Art und Weise, wie Jesus selbst sie formuliert hat. Er ist der Erste, der das tut. Einer der beiden Verse steht im 5. Buch Mose und einer im 3. Buch Mose. Im 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5 steht, ihr sollt Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer, und das Wort im Hebräischen hier ist meot, was ganz bedeutet. Wenn man es also wörtlich übersetzt, sagt die Bibel im 5. Buch Mose, ihr sollt Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurem Ganzen. Das hört sich komisch an, auch im Hebräischen. Das hat viele jüdische Rabbiner in den Wahnsinn getrieben. Warum hat Moses das so ausgedrückt? Was soll das bedeuten? Das klingt ja fast so, als ob ein 3- oder 4-Jähriger versuchen würde, etwas auszudrücken und dabei sagt, ich liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all meinem Ganzen. So fühlt sich das an. Man wusste nicht, wie man das übersetzen soll und sagte oft Macht. Aber wenn man Ganzen sagt, trifft das fast den Kern der Sache. Darum fragten viele Leute die Rabbiner, was das Wort Ganzer bedeutet. Jesus ersetzt das Wort Ganzer kurz davor durch das Wort Verstand. Das Wort Verstand wird im Alten Testament nicht erwähnt. Wenn also dieser Gesetzeslehrer des Alten Testaments sagt, du sollst den Herrn mit deinem ganzen Verstand lieben, dann zeigt das, dass er Jesus zugehört hat, von ihm gelernt hat und seinem Lehrer wiederholt, was er zuvor gelernt hatte. Ich verstehe also, Rabbi, dass das der Weg ist, wie ich das ewige Leben bekommen kann. Und Jesus sagt, du hast richtig geantwortet. Tu das und du wirst leben. Jetzt meint der Ausdruck ewiges Leben aber nicht nur den Himmel, das tut er auch. Er meint ewiges Leben und er meint das Leben jetzt. Wie ich bereits gesagt habe, geht es nicht nur um die Länge des Lebens, sondern um die Qualität des Lebens. Ewiges Leben ist die Qualität von Gottes Leben. Viele Menschen wollen nicht so leben, weil sie denken, dass man hier ein schlechtes Leben führen kann, damit man nach dem Tod ein gutes Leben haben kann. Das ist aber nicht das, was die Bibel sagt. Das ist ein gutes Leben. Das ist das beste Leben, das man hier und nach dem Tod haben kann. Also gut, Sie haben es verstanden. So bekommt man den Reichtum und die Fülle dessen, was es bedeutet, wirklich zu leben. Das ist eine philosophische Frage. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann gibt es eine lange, unangenehme Pause und man sieht, dass der Mann noch eine Frage stellen möchte, aber er überlegt, wie er sie formulieren soll. Und die Bibel sagt, wer ist denn mein Nächster? Es heißt, dass er sich verteidigen wollte. Aber das ist eine gute Frage. Wer ist mein Nächster? Es gab damals viele Leute, die sagten, mein Nächster, das sind nur die jüdischen Mitbürger. Aber es gab auch andere Lehrer, die sagten, dein Nächster ist jeder, der in deiner Nähe wohnt. Also, wer ist es? Wer ist mein Nächster? Wer ist der Nächste? Als Antwort gibt ihm Jesus dieses Gleichnis. Er sagt, dass es einen jüdischen Mann gab, der von Jerusalem nach Jericho ging. Halten wir einen kurzen Moment an. Jericho liegt in Israel ganz unten im Jordantal. Jerusalem sehen Sie auf der linken Seite. Ich habe dieses Bild bei Google Images geklaut. Wer auch immer es gemacht hat, ich liebe Ihre Bilder weiter so. Ich habe das nicht gemacht, aber links können Sie perfekt sehen, dass Jerusalem 2500 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Im Winter schneit es in Jerusalem sogar. Ich würde gerne mal nach Jerusalem fahren, wenn Schnee liegt. Und Jericho liegt ganz unten in diesem Tal, das weit, weit unter dem Meeresspiegel liegt, westlich des Toten Meeres. Das Tote Meer liegt 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Es ist der tiefste Punkt auf dem Planeten Erde und der See Genezareth liegt, glaube ich, etwa 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Nur mal zum Vergleich. Wie viele von Ihnen waren schon mal im Death Valley hier in Südkalifornien? Sie wissen, dass es im Death Valley sehr heiß ist und es liegt 85 Meter unter dem Meeresspiegel. Das Tote Meer hier ist fünfmal niedriger als das. Wenn man also von Jerusalem nach Jericho geht, ist das eine 30 Kilometer lange Reise, die den ganzen Weg über einen Berg hinunterführt. Das bedeutet, dass die Straßen den ganzen Weg über so aussehen. Das ist eine Wanderung. Wenn man von Jerusalem nach Jericho läuft, ist das keine dicke, schön angelegte Römerstraße. Man würde keinen Mann übersehen, der am Wegesrand liegt. Man musste über ihn drübersteigen. In der Bibel steht, dass dort zwei Sadduzäer entlang kamen. Der erste war ein Priester und der zweite ein Levit. Sie waren auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Das bedeutet, dass sie ihre Pflichten im Tempel bereits erledigt hatten. Die Aufgabe eines Priesters ist es, alle Tempelpflichten zu erledigen und rein zu sein, bevor er das tut. Sie waren also auf dem Heimweg von dort. Beide sahen diesen Mann, der geschlagen und ausgeraubt worden war, und beide gingen um ihn herum. Oft wird das so ausgelegt, dass sie das getan haben, weil sie herzlos waren. Das ist aber nicht der Fall. Das ist nicht der Grund, warum sie das gemacht haben. Sie haben das gemacht, weil die Bibel es ihnen so gesagt hat. Wenn man ein Levit oder Priester ist, darf man niemanden berühren, der tot ist. Sie sehen einen Mann, von dem es heißt, er sei halbtot, was ein Ausdruck dafür ist, dass er tot aussah. Vielleicht lebte er noch, aber wahrscheinlich war er tot. Und weil sie die Tora aus Anstand nicht brechen wollten, gingen sie um ihn herum. Juden durften Tote im Allgemeinen nicht berühren, in der Weise, wie man auch keinen Speck essen darf. Es gibt einige Fälle, in denen man das machen durfte, zum Beispiel, wenn es sich um ein Familienmitglied handelte. Aber als Fremder darf man Tote nicht berühren, weil man sonst kultisch unrein wird. Die Geschichte geht weiter und jeder, der zuhört, denkt übrigens, dass die dritte Person ein Rabbi oder ein Pharisäer sein würde. Zwei Sadduzäer gingen also um den Mann herum, weil sie so gesetzestreu sind, und dann würde ein Pharisäer anhalten und ihm helfen. Ein Pharisäer hätte das übrigens auf jeden Fall getan, um dem Mann zu helfen, weil er Jude war. Viele von uns verstehen nicht, dass viele der Pharisäer zur Zeit von Jesus wirklich gute Menschen waren. Nicht alle Pharisäer waren schlecht, sie hatten Gesetze, die besagten, dass das menschliche Leben Vorrang vor einigen dieser Reinheitsgesetze oder was auch immer hat. Aber statt eines Pharisäers oder Juden oder Propheten oder Essener oder jemand sonst mit einem guten Charakter, nimmt Jesus einen Samariter. Sie wissen wahrscheinlich schon, dass Samariter auf der Liste der Guten gegen die Bösen damals ganz unten standen, gleich nach Prostituierten und Zöllnern. Sie waren Abschaum. Wie heißt es noch? West Side Story. Ja, sowas in der Art. Okay, und wie hießen die beiden Familien? Die Sharks und die Jets, danke. Ich verwechsel das immer mit Romeo und Julia, aber das soll es ja auch nachstellen, oder? Die Capulets und die Montagues. Ich hatte in Englisch nur eine 3. Jedenfalls, die Samariter und die Juden waren genauso, nur noch schlimmer, und das schon seit Jahrhunderten. Und die Juden waren auch daran schuld. Beide waren schuld. Es gab einen jüdischen König, Hyrkanus, der den Tempel auf dem Berg Garizim 100 Jahre vor dieser Zeit zerstört hatte. Er ging einfach rauf und zerstörte ihn. Juden und Samariter hatten also dieselbe Tora, fast identisch, nur ein kleines bisschen anders. Sie hatten die gleichen Praktiken, die Art zu beten, aber sie hassten sich gegenseitig. Sie waren sich nahe, aber nicht nahe genug. Die Samariter waren die Schlimmsten der Schlimmen, und die Zuhörer stellen fest, dass es der Samariter ist, kein Jude, der anhält und dem Rivalen hilft, dem Gegner. Wenn man nach Samaria ging, wurde man verprügelt und ermordet. Wenn ein Samariter nach Israel oder Juda ging, wurde er verprügelt und ermordet. Man hasste sich gegenseitig. Jesus nimmt also diese Art von Mensch, bei der sich allen der Magen rumdreht. Wir mögen es nicht einmal, ihren Namen auszusprechen. Jesus sagt, dass es dieser Mann ist, der anhält und seinem Feind hilft. Er verbindet seine Wunden, setzt ihn auf seinen Esel, bringt ihn in eine Herberge und er zahlt Geld, um sicherzustellen, dass der Gastwirt sich um ihn kümmert. Gastwirte sind die Leute, die in jenen Tagen als unehrlich galten. Der Mann sagt, was immer du tust, um ihn zu versorgen, ich werde es dir bezahlen, ich werde wiederkommen und nach ihm sehen. Dann fragt Jesus den Schriftgelehrten, wahrscheinlich kannte er dessen Herz, wer der Nächste des Mannes sei. Wissen Sie noch, was der Schriftgelehrte sagte? Er konnte sich nicht einmal dazu durchringen, Samariter auszusprechen. Er sagte nur, derjenige, der Barmherzigkeit zeigt. Und Jesus sagt, das ist richtig, dann geh und folge seinem Beispiel. Sehen Sie, in diesem Text geht es nicht so sehr darum, Menschen zu helfen, die in Schwierigkeiten sind, sondern darum zu lieben, den Feind zu lieben. Menschen zu lieben, bei denen sich einem der Magen umdreht. Wollen Sie heute hören und hören? Wollen Sie heute sehen und sehen? Dann fragen Sie sich, bei wem dreht sich mir der Magen um? Und Sie wissen, dass das derjenige ist, den Sie lieben sollen. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern weil es die beste Art ist, das Leben zu leben. Können wir einfach sagen, dass ein friedliches Herz besser ist als ein zorniges? Können wir sagen, dass ein barmherziges Herz besser ist als ein verurteilendes? Können wir sagen, dass ein Kopf, der nach oben schaut, besser ist als eine Nase, die herabsieht? Können wir sagen, dass es besser ist, wenn wir in Barmherzigkeit und Güte und Langsamkeit und Zuneigung zu den Menschen leben, wenn wir Gott auf dem Thron sitzen lassen und nicht Bobby Schuller? Dass es besser ist, nicht zu urteilen, dass es besser ist, das Leben mit einer Liebe für das Gute zu leben und das Böse zu hassen, aber nicht die Menschen zu hassen. Dass ein leichtes, entspanntes Leben unter dem leichten Joch von Jesus die beste Art zu leben ist? Mit dem Wissen, dass Gott mir vergeben hat, als ich ein Sünder war. Ich kann Menschen vergeben, auch wenn sie nicht sagen, dass es ihnen leid tut. Ich kann das tun und das ist einfach eine bessere Art zu leben. Das ist die Botschaft. Das ist es, was unser Land heute braucht. Ich meine, man sieht, ich weiß nicht, wie viele Leute, die warum auch immer denken, wenn man schreit und brüllt und spottet und Online-Kommentare abgibt, dass man dann die Leute, die anderer Meinung sind als man selbst, damit überzeugen wird, einem zuzustimmen. Es gibt eine Anziehungskraft der Sanftmut, die wir alle nutzen und anwenden können. Das ist der Weg, Menschen zu gewinnen. Wenn Sie Menschen auf Ihre Seite ziehen wollen, müssen Sie ihnen zuerst zuhören. Wenn Sie Menschen auf Ihre Seite ziehen wollen, dann lieben Sie sie zuerst. Zeigen Sie ihnen Barmherzigkeit in einer Welt, die unbarmherzig und kalt ist. Kann ich einen Amen hören? Ich komme gleich zum Ende. Gott lehrt uns also, unsere Feinde zu lieben, aber eigentlich möchte er, dass wir alle Menschen lieben. Es ist so leicht, sogar die Menschen zu vergessen, mit denen wir zusammenleben und sie zu übersehen. Ich schließe mit dieser Geschichte. Das ist Malcolm Gladwell. Tolle Haare. Ich liebe diesen Mann, er ist ein großartiger Autor. Ich mag seine Bücher sehr. Er ist zwar kein christlicher Autor, aber er schreibt viele gute Sachen über das, was in der Gesellschaft passiert. Er hat ein Buch geschrieben, ich glaube, es heißt Tipping Point. Darin geht es um Theologiestudenten in Princeton. Alle sagten, sie studieren Theologie, weil sie die Welt verbessern oder Menschen helfen wollen. Zwei Gruppen von Studenten wurden gebeten, eine kurze Predigt über den barmherzigen Samariter zu schreiben, eine Geschichte darüber, wie man einem anderen Menschen hilft. Alle bereiteten diese Predigten vor und gingen dann von einem Gebäude rüber zum Gebäude nebenan, wo sie die Predigt halten sollten. Man heuerte einen Schauspieler an, der einen Anzug oder einfache Kleidung oder so etwas trug und in einem Gang lag. Er war geschminkt, sodass er verprügelt aussah, mit dem Gesicht nach unten, stöhnend und machte, als wäre er in Schwierigkeiten. Man wollte herausfinden, wie viele Studenten, die eine Predigt über den barmherzigen Samariter halten wollten, stehen bleiben und diesem Mann helfen würden. Man teilte die Studenten in zwei Gruppen ein. Der ersten Gruppe wurde gesagt, ihr habt ein bisschen mehr Zeit. Warum geht ihr nicht rüber und entspannt euch dort? Ihr werdet gerufen, wenn ihr bereit seid. Von dieser Gruppe hielten fast 70% der Befragten an und halfen dem Mann. Aber der zweiten Gruppe wurde gesagt, oh, ihr seid immer noch hier, man erwartet euch, ihr hättet schon vor 5 Minuten oder 10 Minuten da sein sollen. Jetzt aber schnell. Was glauben Sie, wie viele von dieser Gruppe stehen geblieben sind? 10%. Man platzierte den Mann buchstäblich immer wieder direkt vor der Tür, wo die Studenten rein mussten, um ihre Predigt zu halten. Es gab tatsächlich Leute, die eine Predigt über den barmherzigen Samariter halten wollten und über einen geschlagenen, verwundeten Mann gestiegen sind, um darüber zu sprechen, wie man einem geschlagenen und verwundeten Mann helfen sollte. Waren das schlechte Menschen? Sie waren einfach nur gehetzt. Sieht man daran, dass Eile gute Menschen schlecht macht? Sie macht sie nicht schlecht, sie macht sie blind. Eile kommt aus einer Haltung der Wichtigkeit. Was auch immer ich jetzt gerade mache, das ist viel wichtiger als irgendetwas anderes. Ich habe keine Zeit für so etwas. Sehen Sie, das kennen wir alle. Das ist ein Teil der modernen Welt. Darf ich Ihnen heute sagen, dass Eile Ihr Leben zerfrisst? Sie denken vielleicht, das Leben ginge schnell an Ihnen vorbei, aber es geht schnell vorbei, weil Sie sich hetzen. Wir können die Menschen in unserer Nähe nicht lieben, wenn wir gehetzt sind. Eile macht uns nicht schneller, sondern unbeholfener. Wenn wir in Eile sind, können wir nicht sehen. Wir können nicht sehen und sehen. Wir können nicht hören und hören. Wir sehen die Menschen nicht, die jemanden brauchen, der anhält und mit ihnen betet oder sie umarmt oder sie ein bisschen liebt. Und wir verpassen so viele andere wunderbare Gelegenheiten. Gelegenheiten, Gutes zu tun, einen neuen Job zu bekommen, eine neue Beziehung, neue Freunde zu finden, irgendwas Neues. Aber wenn wir uns hetzen, verpassen wir all diese Dinge, auch die Menschen, die uns brauchen. Eine der Gefahren, denen wir im Leben begegnen, besteht darin, dass wir an unseren Kindern, unseren Eltern, Nachbarn oder unseren Kollegen vorbeihetzen. Und das ist nicht die richtige Art, das Leben zu führen, oder? Das ist nicht das ewige Leben. Das ewige Leben besteht darin, im ruhigen Rhythmus der Gnade zu leben und mit dem Heiligen Geist in ihnen Augen zum Sehen und Ohren zum Hören zu haben. Zur Freude an der Welt und an dem Leben, das Gott ihnen gegeben hat. Das ist es, wozu Gott uns berufen hat. Sie werden ihren Mann nicht für immer haben. Sie werden ihre Frau nicht für immer haben. Sie werden ihre Eltern nicht für immer haben. Sie werden ihre Kinder und die Art, wie sie heute sind, nicht für immer haben. Sie werden ihren besten Freund nicht für immer haben. Genießen Sie jeden Augenblick mit den Menschen, die Gott ihnen geschenkt hat. Sie sind einer der größten Schätze, die Sie im Leben haben können. Die größten Geschenke. Genießen Sie sie und genießen sie langsam. Vater, wir danken dir für die Menschen, die du uns gegeben hast. Wir beten, dass du uns ein ruhiges Herz gibst. Ein Herz, das entspannt ist, weil wir an dich glauben, weil wir dir vertrauen. Wir danken dir, dass du uns rettest, dass du die Arbeit tust. Du tust es, Gott. Wir vertrauen dir unser Leben an. Vergib uns, Herr, wenn wir an Menschen, die wir lieben oder an Menschen, die wir nicht mögen, vorbeigehetzt sind. Hilf uns, ein Herz zu haben, das von Agape-Liebe und Mitgefühl für die Menschen in unserer Welt überfließt. Wir danken dir, dass du uns gerufen und gerettet hast. In Jesu Namen. Amen.